Herzlich willkommen beim DMW-Podcast. Diese Woche Obduktionen, virtuell oder klassisch? In Deutschland wird immer seltener obduziert. Können bildgebende Verfahren wie die Computertomographie die konventionelle Autopsie ergänzen oder ersetzen? Die virtuelle Obduktion hat Vorteile, aber auch Nachteile. 2010 starben in Deutschland knapp 860.000 Menschen. Die meisten Todesfälle hatten nach Totenscheinangaben eine krankheitsbedingte Todesursache und rund 4% eine äußere Todesursache. Nur ein kleiner Teil der Verstorbenen wird obduziert. Die Sektionsraten gehen weltweit seit Jahren zurück. Nach Umfragen des Bundesverbandes Deutscher Pathologen wurden in den 1980er Jahren in Deutschland 17% der im Krankenhaus Verstorbenen klinisch obduziert und 9% der insgesamt Verstorbenen. 2004 lag die Obduktionsrate bei etwa 10% der im Krankenhaus Verstorbenen und bei 4,5% insgesamt. Allerdings gibt es große Unterschiede der Sektionsraten zwischen verschiedenen Kliniken. Allgemein wird in Unikliniken mehr obduziert, erklärt Professor Dr. Johannes Friemann, Institut für Pathologie der Märkische Kliniken GmbH Lüdenscheid und niedergelassener Pathologe. So liegen die Sektionsraten bei Erwachsenen in der Charité bei rund 30-35%, in größeren Krankenhäusern bei 5-10%. Todesfälle, bei denen Fremdverschulden in Betracht kommt, sollten rechtsmedizinisch obduziert werden. Auch bei diesen Sektionen ist ein Rückgang festzustellen. Schätzungsweise 1,7% der Todesfälle werden in der Rechtsmedizin obduziert, sagt Professor Dr. Hans-Jürgen Pratzke, Leiter des Instituts für Rechtsmedizin am Klinikum der Johann Wolfgang von Goethe-Universität Frankfurt. Ein Grund für die rückläufige Sektionsrate ist der Rückgang der Todesfälle, die rechtsmedizinisch obduziert werden sollten. So gab es zum Beispiel früher rund 24.000 Verkehrstote, heute ca. 4.000. Früher wurden davon 20% obduziert, heute 10-15%. Seit 2004 gibt es ein forensisches Obduktionsregister, das Pratzke an der Universität Frankfurt eingerichtet hat. Allerdings melden nicht alle 32 rechtsmedizinischen Institute in Deutschland regelmäßig ihre Daten.
Meist werden Patienten über 60 Jahre obduziert, wenn der Tod nicht zu erwarten oder klinisch nicht zu erklären war. Der Erkenntnisgewinn aus Obduktionen ist nach wie vor wichtig, sagt Friemann. Auch bei der Bewertung diagnostischer und therapeutischer Maßnahmen in der letzten Lebensphase. Die klinische Obduktion als wichtige qualitätssichernde Maßnahme gewinnt gerade in einer Zeit an Bedeutung, in der gleichbleibende oder höhere Qualität und Behandlungssicherheit bei steigendem Kostendruck gefordert wird. Obduktionen dienen auch der Kontrolle der amtlichen Todesursachen und Krankheitenstatistik und anderer epidemiologischer Erhebungen. Und Autopsien können Trost für Angehörige bei Schuldgefühlen bieten, aber auch Hinweise auf Erbkrankheiten liefern, ergänzt der Pathologe. Außerdem dienen Obduktionen der Lehre und Ausbildung, der epidemiologischen und medizinischen Forschung und der Aufdeckung bislang unerkannter, nicht natürlicher Todesfälle. Man schätzt, dass jährlich in Deutschland mindestens 1.200, maximal 2.400 Tötungsdelikte unentdeckt bleiben. Klinische Obduktionen werden in der Regel erst nach Einwilligung der Hinterbliebenen durchgeführt. Einheitliche gesetzliche Vorgaben fehlen in Deutschland. In einer Umfrage des Instituts für Soziologie der TU Berlin von Antje Kahl sprachen sich 2010 rund 84% der Befragten für klinische Sektionen aus. Rund 50% der Angehörigen, die schon einmal vor der Entscheidung für oder gegen Sektion standen, entschieden sich dafür, berichtet Friemann. Im konkreten Todesfall führt die sehr belastende Situation jedoch oftmals zu einer Ablehnung einer Obduktion. Die Bundesärztekammer stellte in ihrer Stellungnahme Autopsie aus dem Jahre 2005 fest, dass auch Klinikärzte immer seltener eine Autopsie befürworten. Als Gründe werden zum Beispiel die Angst vor Aufdeckung von Behandlungsfehlern, ein fehlendes Bewusstsein für den Erkenntniswert einer Obduktion, mangelnde Erfahrung im Umgang mit Angehörigen sowie die geringe Attraktivität von Publikationen auf Basis von Obduktionsergebnissen genannt. Dies alles führt dazu, dass Ärzte oft ein geringes Engagement zeigen, sich um die Zustimmung zur Obduktion zu bemühen.
Auch viele Pathologen haben wenig Interesse an Obduktionen, berichtet Friemann, unter anderem wegen der unklaren Rechtslage und der unzureichenden Kostenerstattung. Nach der GOE können für eine vollständige innere Leichenschau einschließlich Leichenschaubericht und pathologisch-anatomischer Diagnose rund 230 Euro berechnet werden. Da es keine DRG-Fallpauschale für Obduktionen gibt, werden Sektionen als labormedizinische Leistungen über das Krankenhausbudget abgerechnet. Je weniger ein Krankenhaus seziert, desto mehr spart es und kann das Geld für andere Leistungen einsetzen, erklärt Friemann. Nach der Stellungnahme der Bundesärztekammer zur Autopsie besteht bei ca. 15% aller Todesfälle in Krankenhäusern eine Diskrepanz zwischen der klinischen Hauptdiagnose und dem Sektionsbefund, die mit Folgen für Therapie und Überleben von Patienten einhergeht, bei rund 20% ebenfalls deutliche Unterschiede, die aber keine Konsequenzen für Patienten haben. Auch Studien belegen eine hohe Fehlerrate. So wurde in einer aktuellen Obduktionsstudie aus Görlitz gezeigt, dass der Anteil der Fehleinschätzungen bei 18% lag. Herz-Kreislauf-Erkrankungen waren den Autopsien zufolge weniger häufig Todesursache, als sie in der Statistik auftauchen. Infektionskrankheiten dagegen werden häufig erst in Autopsien erkannt und tauchen daher seltener in der offiziellen Statistik als Todesursache auf. Eine geringe Sektionsquote führt zu falscher Todesursachen- und Krankheitsstatistik. Da diese Statistik aber Grundlage ist für die Mittelverteilung im Gesundheitswesen, kann eine falsche Statistik zu fehlgeleiteten Mitteln führen. Die Bundesärztekammer fordert in ihrer Stellungnahme von 2005 eine Erhöhung der Sektionsrate auf etwa 30% aller Todesfälle in Krankenhäusern. Bisher hat sich allerdings wenig getan, bedauert Friemann. So ist die Ermächtigung zur Weiterbildung von Fachärzten in verschiedenen operativen und nicht operativen Fächern nicht vom Erreichen einer Obduktionsfrequenz von 30% abhängig. Das geforderte klinische Obduktionsregister gibt es in Deutschland noch nicht. Auch Pilotprojekte werden bisher nicht finanziert, sagt der Pathologe. Selbst eine einheitliche rechtliche Regelung des Sektionswesens steht noch aus. Bisher werden Obduktionsfrequenz und die Umsetzung von Obduktionsergebnissen nur zur internen Qualitätssicherung in Krankenhäusern verwendet, aber nicht als qualitätssichernde Maßnahme für Krankenhäuser vom GBA zugelassen. Zurzeit laufen Bestrebungen, die Obduktion als qualitätssichernde Maßnahme im Sinne von § 137 Absatz 3 Sozialgesetzbuch 5 anzuerkennen, berichtet Friemann.
Als Alternative zur konventionellen klinischen Autopsie werden virtuelle Autopsien diskutiert. In der bisher größten Studie, in der die virtuelle mit der konventionellen Autopsie verglichen wurde, zeigten sich einige Vorteile, berichtet Privatdozent Dr. Stefan Kluge, Direktor der Klinik für Intensivmedizin am Universitätsklinikum Hamburg-Eppendorf, einer der Autoren der Studie. Mithilfe einer speziellen Computertomographie-Untersuchung wurden 162 Patienten obduziert, die auf der Intensivstation gestorben waren, 47 zusätzlich auch konventionell. In der virtuellen Autopsie wurden beispielsweise Knochenbrüche, Pneumothoraces und Luftansammlungen im Körper gut entdeckt. Allerdings können zum Beispiel Herz-Kreislauf- oder Krebserkrankungen mit dem CT nicht immer erkannt werden, so der Intensivmediziner. Auch bei der virtuellen Autopsie ist die Zustimmung der Angehörigen notwendig. Aber während zu einer konventionellen Obduktion in unserer Studie nur rund ein Drittel der befragten Angehörigen zustimmten, stimmten mehr als 90% einer virtuellen Autopsie zu, sagt Kluge. Ideal für eine virtuelle Autopsie sei, wenn ein CT- oder MRT-Gerät in der Pathologie steht, meint Kluge. Sonst sind die Abläufe schwierig, wenn Leichen in die radiologische Abteilung zur Untersuchung gebracht werden müssen. Derzeit entwickelt die Gruppe in Hamburg die virtuelle Autopsie weiter. Wir geben ein spezielles Kontrastmittel und schauen, ob sich dadurch zum Beispiel Herzinfarkte oder Lungenembolien besser entdecken lassen, berichtet Kluge. Aber es gäbe immer noch keine bessere Methode als die konventionelle Autopsie, um Krebserkrankungen zu entdecken. Nach Einschätzungen Kluges ist die klassische Obduktion daher noch in 95% der Fälle aussagekräftiger als die virtuelle. Vor allem bei unklaren Todesfällen auf Intensivstationen sollte man eine Autopsie durchführen. Für Kluge ist die virtuelle Autopsie eine Alternative, wenn Angehörige eine konventionelle Obduktion ablehnen. Für den Pathologen Friemann ist die virtuelle Autopsie dagegen nicht zielführend. Reproduzierbare Ergebnisse seien noch widersprüchlich. Außerdem gäbe es bereits viele CT-Untersuchungen zu Lebzeiten. Für ihn ist es daher fraglich, ob bei einer postmortalen Untersuchung neue Informationen hinzukommen. Für mich als Pathologe ist eine Autopsie durch nichts zu ersetzen, um den Ablauf einer Erkrankung zu erkennen. Friemann sieht den Einsatz der virtuellen Autopsie eher in der Rechtsmedizin, um die Todesursache festzustellen.
Derzeit ist die virtuelle Autopsie eine absolut sinnvolle ergänzende Methode im postmortalen forensischen Bereich, meint Professor Dr. Katrin Jenn, ärztliche Direktorin des Instituts für Rechts- und Verkehrsmedizin am Universitätsklinikum Heidelberg. Ersetzen kann sie eine klassische Autopsie jedoch noch nicht. Validierungsstudien sind noch nicht abgeschlossen. Vielleicht können wir in 10 bis 15 Jahren in manchen Fällen nur bildgebende Verfahren einsetzen, nach Bedarf ergänzt durch minimalinvasive Techniken. Die Rechtsmedizinerin sieht viele Vorteile der virtuellen Autopsie. Befunde können unabhängig vom Untersucher und dessen Erfahrung erfasst werden und stehen im Fall von Nachbegutachtungen für alle Gutachter als gleichwertige Ausgangsbasis zur Verfügung. Außerdem können die radiologischen Daten digital aufbewahrt und telemedizinisch ausgetauscht werden. Auch bei der Autopsie schwer zugängliche Bereiche wie die Nackenregion und Befunde wie Knochenbruchsysteme oder Gaseinschlüsse können besser untersucht werden. Es besteht ein geringes Infektionsrisiko und die Methode wird von den Angehörigen meist auch dann toleriert, wenn eine Leichenöffnung abgelehnt wird. Allerdings hat das Verfahren auch Nachteile. So ist die Autopsie beispielsweise hinsichtlich kleinerer Blutungen oder zarter Knochenbruchlinien nach wie vor sensitiver als die radiologischen Verfahren. Zudem sind Aufwand und Kosten im Vergleich zur klassischen Autopsie derzeit noch höher, was durch den zusätzlichen Nutzen der bildgebenden Verfahren jedoch häufig wettgemacht wird.
Es gibt bereits jetzt sehr gute Einsatzmöglichkeiten der virtuellen Autopsie in der Rechtsmedizin, erklärt Yen und nennt hier zum Beispiel die Abklärung von gewaltsamen Todesfällen mit aufwendigen rekonstruktiven Fragestellungen, die Untersuchung nach Strangulation oder Kindesmisshandlung wie beispielsweise das Schütteltrauma. Vielversprechende Ergebnisse zeigten auch Forschungsarbeiten zur Todeszeitbestimmung mittels MRT bei längeren Leichenliegezeiten. Auch die Identifikation von unbekannten Leichen, beispielsweise über den Nachweis von Implantaten im Körper, hat sich bewährt. In Zukunft könnten bei Katastrophen mobile CT-Geräte zum Einsatz kommen, um möglichst schnell alle Verstorbenen zu scannen. Auf Basis der radiologischen Daten können dann auch später Verletzungen analysiert und die Identität der Opfer festgestellt werden. Solche Einsatzmöglichkeiten der virtuellen Autopsie werden derzeit in Großbritannien erforscht, berichtet Yen. Das war der DMW-Podcast für diese Woche. Wir hoffen, er hat Ihnen gefallen. Die Autorin war Maren Schenk aus Schriesheim. Mehr Informationen zu diesem Thema und weitere spannende Beiträge finden Sie wie immer in der aktuellen DMW oder unter www.thieme.de/dmw. Ihre DMW-Redaktion.